Wir sind bei der Stiftshütte, zweiter Teil, ist eine spannende Nummer und also fordert mich selbst heraus und auch heute Morgen das, was ich euch zu sagen habe, ist auch eine große Herausforderung für mich selbst, okay? Also, Stiftshütte oder Heiliges Zelt, der Fritz hat dem ganzen Ding ja einen anderen Titel gegeben, das Heilige Zelt, ist egal, wie wir es nennen, ob es die Hütte oder das Heilige Zelt ist. Es ist ein Fakt aus dem Alten Testament und es ist voll mit Symboliken. Also es ist, steht voll mit Symboliken und einfach so, was ganz interessant ist, dass die Erbauer oder die Konstrukteure der Stiftshütte, das waren quasi die ersten, die mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind im Alten Testament. Kannst mal nachlesen. Die ersten Personen, über die der Geist Gottes ausgegossen wurde, waren die Leute, die die Stiftshütte entworfen haben. Ihr seht es da auf dem Bild, es ist nicht so ganz leicht vorstellbar. Ich habe ein Video gefunden, ich nehme mich damit rein, das schauen wir uns jetzt an. Ich werde ein bisschen was parallel dazu sagen. Das ist ein Nachbau, den es in Israel gibt. Wir haben diesen vielfältigen Vorrang gehabt. Die Stiftshütte ist generell umrundet von diesen weißen Leinen, Pfosten 2,5 Meter hoch. Das ist dieser Brandopferaltar, um den es heute geht. Der aus Akazienholz mit Bronze überzogen war. Man kam dann weiter, kam zu diesem Waschbecken. Und wenn man in dieses Zelt dann hineinkommt, kommen sehr viele Symboliken auf einen zu. Und die Frage ist, warum macht Gott das? Er nimmt Bilder, er nimmt Materialien, er nimmt Sachen aus unserer Lebenswelt, um uns Dinge zu erklären. Da sind die Schaubrote, man hat da die Menorah, diesen Leuchter. Und genau, und es wird gesagt, der Hebräer sagt eben, diese Stiftshütte ist auch ein Abbild von dem, was Jesus ist. Also wir finden überall links der Räucheraltar, die auf Jesus hindeuten und du hast in diesem Zelt, hast du ein Potpourri von Symboliken, hier das Allerheiligste, dieser Deckel, Kippureh heißt es, wo diese zwei Engel drüber gebaut wurden und so sich die Flügel halten, da sind die 10 Gebote drin, oder auch der grünende Stab. Kannst du alles ein bisschen nachlesen? Also das ganze Teil, wie das aufgebaut ist, ist kein Zufall. Oder man hat nicht gesagt, hey komm, wir brauchen ein Survival-Zelt, erfinde mal was. Sondern da steckt vieles drinne. Gott hat sich da was überlegt, was um uns Dinge zu zeigen. Und genau, das wollen wir anschauen. Das ist auch immer wieder die Stoßrichtung der ganzen Predigtserie, dass wir gucken, hey, was sind da für einzelne Details drin und was bedeutet das, was heißt das für uns? Und wir gucken uns diesen Altar heute an, diesen fetten Klotz, den ihr da gesehen habt, aus Akazienholz, vollständig mit Bronze überzogen. Und jetzt kannst du dir schon denken, ist das ein Zufall, dass das so ist, dieses Material? Nein, es ist kein Zufall. Das hat eine Bedeutung. Du musst wissen, ganz am Anfang hat Gott schon der Vater hat festgelegt, dass sein Sohn auf diese Erde kommen wird. Das hat ganz am Anfang hat der Vater das festgelegt und das heißt eben, diese ganzen Symboliken weisen irgendwie auch auf Jesus hin. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, es gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich möchte euch heute Morgen auch jetzt in diesem Bild des Brandopferaltars das zeigen, wo ich denke, ja, das finde ich macht Sinn. Und zwar, dass dieser Brandopferaltar auf Christus hinweist, die Materialien, die da verbaut wurden, auf Jesus hinweisen. Hab den Bild mitgebracht, wo der ein bisschen dieser Transfer geschaffen ist. Du hast dieses Holz, was an das Kreuz erinnert, Bronze in der Offenbarung steht, dass Jesus, die Füße von Jesus leuchteten wie Bronze, wie erhitztes Metall oder so. Und du hast eben, und da sind wir uns einig und auch alle Ausleger sich einig, dass dieses Lamm, was geopfert wird, Jesus selbst wird als dieses Opferlamm bezeichnet. Er ist der Lamm, das Lamm und der Löwe, so kannst du nachlesen, Offenbarung und so weiter. Und dieses Opferlamm, Jesus, was gestorben ist, was von den Toten auferstanden ist. Und Das ist die Kernmessage des Evangeliums. Also ist krass, wir haben im Alten Testament durch diesen Brandopferaltar eigentlich schon die neutestamentliche Message vom Evangelium da. Das ist eine krasse Sache. Über dieses Opferlamm heißt es folgendermaßen, da steht im 2. Mose, dies soll ein tägliches Opferlamm sein, von Generation zu Generation. Opfere es mir am Eingang des Zeltes Gottes, wo ich euch begegnen und dir zusprechen werde. Okay, wir müssen uns das ein bisschen genauer anschauen, weil mit Opfer haben wir heute so ein bisschen unsere Probleme. Ja? Ich weiß nicht, ob du opferst. Manche sagen Grillen vielleicht oder Opfer ist ein Thema. Keiner von uns will ein Opfer sein. Manchmal sind wir freiwillig das und spielen die Opferrolle und so. Also irgendwie unser Zugang zu diesem Thema Opfer ist ein bisschen schwierig. Und jetzt schauen wir aber mal, was will Gott durch dieses Opfer tun? Was passiert an diesem Brandopferaltar? Weil Gott nämlich, er möchte an diesem Altar mit seinem Volk sprechen. Er möchte mit seinem Volk Nähe haben. Das hebräische Wort für Opfer hier ist Korban. Und das heißt Nähe, Annäherung, Nahe sein, Begegnung. Also das heißt, Gott ist irgendwie der Meinung, dass in diesem Opfer, also in diesem, das Lamm wird da verbrannt und gegrillt quasi, aber es bleibt halt nichts mehr übrig da, passiert irgendwie eine Begegnung. Passiert irgendwie, dass Gott sagt, ich bin nahe. Ich will dir nahe sein. In Jesaja 59, können wir es nachlesen, da wird das Gegenteil beschrieben, was nicht nahe sein ist. Da heißt es, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Also das Gegenteil ist hier gemeint. Jetzt sagst du vielleicht, weiß nicht, was du für ein Verhältnis zu dem Thema Sünde hast. Ja, das ist ja auch so ein Ding, das ist ja immer, oh, das ist eine Sünde wert, noch ein Eis mehr gegessen, habe ich 5 Magnums mir reingehauen, es war eine Sünde wert. So, also auch dieser Begriff ist einfach gefüllt irgendwie und die Frage ist, was ist aber gemeint mit diesem Begriff Sünde? Und es ist keine Erfindung der Kirche, es ist keine Sündenkeule, die geschwungen wird oder sowas, sondern wir lesen das einfach im Alten und im Neuen Testament. Das griechische Wort, ich habe es hier mitgebracht für Sünde, hier ist Hamartia. Und Hebräisch, es gibt mehrere Wörter, ist es Chatat. Und Hamartia beschreibt eine Verfehlung. Chatat auch. Chatat lässt sich auch noch mit Verkrümmung übersetzen. Also und eine Zielverfehlung, etwas, was völlig am Rand, also das Ziel verfehlt ist, es geht einfach vorbei. Das beschreibt Sünde. Jetzt denkst du vielleicht, ah Sünde, ey, wenn ich jetzt gelogen habe, habe ich gesündigt. Ja, hast du. Aber das, was hier beschrieben wird, ist nicht deine einzelnen Tatsünden, sondern was hier beschrieben wird, ist ein Zustand. Und dieser Zustand, und jetzt sind wir wieder bei dem Getrenntsein, dieser Zustand beschreibt das Getrenntsein von Gott. Deine Zielverfehlung, die du lebst, führt dazu, dass du getrennt von Gott bist. Verstehst du, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir merken, ah, der Ball, ich kann gar nichts ändern daran. Ich kann diesen Zustand gar nicht verändern, sondern nur Gott selbst kann diesen Zustand verändern. Das tut er durch Jesus. Okay? Also, wir fräsen da ein bisschen rum, das ist wichtig, eben hier schwingt schon in diesem Ganzen, schwingt schon diese Kernbotschaft an, das Evangelium, wo es heißt, hey, was ist der Sinn von deinem und von meinem Leben? Ich bin davon überzeugt, der Sinn ist, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst dich selbst lieben. Und das in Taten, in Gedanken, in dem, was du tust. Das Problem ist, dass es keiner von uns schafft, dass wir tagtäglich Dinge tun, Dinge denken, Dinge sagen, wo wir nicht Gott lieben, wo wir nicht den Nächsten lieben und wo ich mich selbst auch nicht liebe. Und das nennt die Bibel Zielverfehlung. Da haben wir diese Sünde, das ist die Zielverfehlung. Und genau deswegen kommt Jesus ans Kreuz, Symbol Brandopferaltar, damit das wieder sich umdrehen kann, damit dieser Zustand geändert werden kann, damit Hoffnung wieder in diese Welt kommt, damit der Weg zu Gott, zum Vater frei ist. Das ist Evangelium. Sehen wir hier schon, schwingt extrem, klingt extrem an in dieser Sache des Brandopferaltars. Okay, Sünde trennt, habe ich gesagt. Ich möchte ein Beispiel bringen, weil das kennen wir auch, Sünde trennt. wenn du mit deinem Partner am Mittagessenstisch sitzt und ihr zofft euch über völlige Trivialitäten, ist wieder zu viel Geld ausgegeben worden oder das falsche Essen ist gekocht worden oder was weiß ich. Und es kommt zu einem Streit, hast du immer innerlich eine Entscheidung, lässt du dich auf den Streit ein oder nicht? Also, wenn der Mann zu der Frau sagt, so, boah, was ist das denn da an meinem Teller? Ja? Dann ist die Frage, ob die Frau sagt so, hey, ich erkläre es dir und ne und sowas und alles gut, das ist gesund zum Beispiel. Oder sie sagt so, was motzen du mich an? Ich stand hier 5 Stunden in der Küche. Ja, also das ist eine Entscheidung, die getroffen wird. Lässt du dich auf diesen Streit ein? Gehst du mit? Oder, ich sag mal, wirkst du deeskalierend? Wenn sich das dann den ganzen Tag durchzieht und dieses etwas in deinem Teller ist das Streitproblem, dann liegst du abends im Bett nebeneinander, wahrscheinlich Po an Po, bist räumlich sehr nah beieinander, aber innerlich Lichtjahre voneinander entfernt. Verstehst du, das ist Sünde. Sünde trennt. Anderes Beispiel, du bist vielleicht irgendwie an deinem Arbeitsplatz und du lässt mal so richtig runter über deinen Kollegen so, ja. Bei einem anderen sagst du, ach, der Typ, ja, ein Honk. Und eine halbe Stunde später begegnest du dieser Person. Und in dir poppt es sofort auf und sagst so, vor einer halben Stunde habe ich was über die Person gesagt, jemand anderen. Es macht was mit dir. Du wirst dich vielleicht sogar anders verhalten, ein bisschen distanzierter. Vielleicht wird die Person das sogar merken und sagt, irgendwie steht hier ein Elefant im Raum zwischen uns oder so. Also verstehst du, Sünde trennt. Ist so. Ist es bei Gott so? Ja, ist auch bei Gott so. Also Sünde trennt uns einfach. Und die Frage ist jetzt, also weißt du, Gott ist nah, aber ich fühle mich innerlich Lichtjahre entfernt davon, von ihm. Das ist diese Trennung. Was machen wir jetzt? Geld bezahlen. Das ist eine Möglichkeit. Kannst sagen so, hey Kollege, ich habe vor einer halben Stunde habe ich richtig über dich hergezogen. Ich gebe dir 10 Franken. Es ist ein Konzept. Also dahinter steht das Thema Schmerzensgeld. Aber die Frage ist, Schmerzensgeld wird nie deine Schmerzen oder das alles irgendwie wegnehmen. Okay? Also was machen wir jetzt damit? Und genau an diesem Punkt schauen wir uns, was da in dieser Stiftshütte passiert, was in dieser Symbolik steckt. Der Priester steht am Tor, an diesem Vorhang, an diesem roten, bunten Vorhang da, und dann kommt die Person mit dem Opferlamm und sagt, ich bekenne quasi. Und der Priester nimmt dieses Tier mit. Und die Regel hat es gerade schon angedeutet, er nimmt dieses Tier mit, vollzieht die sogenannte Smisha, also legt die Schuld der Person, die das Opferlamm mitgebracht hat, auf das Tier durch Handauflegung. In diesem Moment bekennt diese Person, an was sie schuldig geworden ist, und dann wird dieses Tier verbrannt, stellvertretend für diese Schuld. Ja, das passiert da, und das ist eine Symbolik, die da übertragen worden ist, und das ist übrigens, hat das Volk Israel einmal im Jahr gemacht für das ganze Volk. Das ist dieser Yom Kippur, dieser Versöhnungstag des ganzen Volkes mit Gott, wo gesagt worden ist, hey, die Schuld, von der wir wissen, aber von der wir auch nichts wissen, alles, was da passiert ist, alles, was uns trennt von Gott, kommt auf diesen Bock, und der wird in die Wüste geschickt. Jesus sagt, genau das hat er gemacht für dich und für mich. Die Frage ist, wie hat er das gemacht? Wir können das nachlesen im Neuen Testament. Jesus wird vor die hohen Priester gebracht, vor diesen hohen Rat. Der Priester fragt, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ja. Und dann liest du weiter, dass dieser Priester ihm ins Gesicht geschlagen hat und ihm der Blasphemie beschuldigt hat, also Gotteslästerung, ja, und gesagt hat, hey, bist du nicht. Und das Interessante ist, dass im Griechischen das Wort, was da gebraucht wird, genau das gleiche ist, was bedeutet, es wird übertragen. Also durch diesen Schlag quasi Jesus ins Gesicht hat dieser Priester quasi das Bekenntnis der Sünde auf Jesus gelegt und gesagt, Jesus, du bist schuldig der Blasphemie. Ist er das? Nein, ist er nicht. Wer ist schuldig? Der Hohepriester, beziehungsweise die Menschheit. Aber genau da ist diese Übertragung, dieses Handauflegen ist passiert so. Auf Jesus als das Opferlamm. Okay, Stiftshütte, Eingang, da passiert es. Und jetzt kommen wir in Fahrwasser, jetzt müssen wir über Umkehr reden, jetzt müssen wir über Buße reden. Und jetzt will ich es mal in unser Leben holen, den Transfer machen, es konkret machen. Was heißt es? Ich will dir mal sagen, was Buße nicht ist. Okay? Also, du machst einen Fehler, du merkst, hab was gemacht, du reust, sagst du, ha, bist du ganz okay. Fühlt sich natürlich dann schlecht, weil du hast ja vermasselt, kommst so ein bisschen in dieses Fahrwasser, ich muss was abarbeiten, ich muss was irgendwie wiederherstellen, ich muss das gucken und muss das irgendwie machen. Vielleicht muss sogar mitarbeiten, vielleicht muss sogar spenden oder sowas, ja, damit es mir wieder gut geht. Du gehst zu Jesus, du weinst vielleicht sogar, du sagst ganz ernsthaft, hey, war nicht, du empfängst Vergebung. Dann gehst du nach Hause und du machst genauso weiter wie vorher auch. Das ist keine Reue, ja? Das ist keine Buße. Das Problem ist, wenn wir das darunter verstehen, ist Christsein sehr frustrierend auf die Dauer, auf die Zeit hin. Weil du merkst, es gibt vielleicht Themen in deinem Leben, wo einfach keine Veränderung passiert, wo du nicht rauskommst, wo du einfach ständig konstant auf die Nase fällt und dieses, und du kommst ja selbst doof vor, doch wenn du jeden Tag hinrennst und sagst, Jesus, tut mir leid, gestern, gell, war auch schon, vorgestern auch, ah, Jesus, tut mir wieder leid, hi, ich bin schon wieder, ne, wir wissen, was es geht, es tut mir leid. Also, und ich sag's euch ganz ehrlich, für mich stellt sich manchmal die Frage, warum passiert keine Veränderung? Wenn ich manchmal mein Leben ansehe, wenn ich andere Leben ansehe, warum passiert keine Veränderung? Und das will ich ein bisschen jetzt rausfiltern mit euch. Was ist mit diesem Kreislauf? Wie kann der durchbrochen werden? Also Buße im Griechischen, Metanoia. Wir haben das schon mal in einer anderen Predigt angeschaut mit Römer 12, 2, falls du dich erinnern kannst. Falls nicht, schau es gerne auf YouTube nochmal nach. Es geht um ein Umdenken, um eine Sinneswandlung. Es geht auch um eine geistliche Erneuerung. Also es geht nicht nur darum, um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey, es tut mir leid, sondern es geht darum, dass dein Sinn geändert wird, oder dass du deinen Sinn auch änderst. Und hier haben wir ein Zusammenspiel zwischen zwei Sachen. Einmal deinem Gehirn, was gut ist, und dem Glauben. Ich würde es mal so sagen, es gibt eine griechische Variante und es gibt eine hebräische Variante da drin. Aber es gehört beides zusammen. Das schauen wir uns jetzt an nochmal. Also Sinnesveränderung. Zu verstehen, warum tue ich das, was ich tue? Was steckt dahinter? Und Metanoia bedeutet auch eine Umkehr des Denkens. Ja? Römer 12, 2 hatten wir es, lasst euch erneuern in eurem Denken. Da setzt der Heilige Geist an. Im hebräischen Sinne bedeutet Umkehr Vertrauen zu Gott, eine Abkehr von nicht segensreichem Verhalten und einen Schub nach vorne. Spürst du einen Schub nach vorne? Bei solchen Themen, bei Umkehr und so? Genau das müssen wir uns anschauen. Was ist das? Ich habe dieses Bild mitgebracht. Ihr habt es euch schon angeschaut. Das ist eine Zeitleiste. Das X steht einfach dafür, für eine Sache, die du tust oder unterlässt, ja, was man letztendlich als Zielverfehlung festhalten kann. Und wir gehen das jetzt mal schön griechisch an, ja, mit unserem Kopf. Also du musst beobachten, du musst schauen, was passiert da? Warum ist das passiert? Was steckt dahinter? Und du bittest den Heiligen Geist, dir das zu zeigen. Zu zeigen, was ist los, was passiert in meinem Leben. Weißt du, die Priester, die haben gebetet für unbewusste Sünden. Also für Dinge, die sie gar nicht kannten oder wo sie nicht wussten, dass sie da irgendwie Mist bauen oder so. Warum ist das wichtig? Weil ich davon überzeugt bin, wenn du Jesus kennenlernst und du fängst an, mit ihm zu leben und du schaust zurück, dann denkst du dir manchmal so, krass, ey. Krass, dass ich so anders gelebt habe vorher. Kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Okay? Also, es ist, glaube ich, wichtig, also hier geht ein Prozess los, wo der Geist Gottes anfängt, dir Dinge aufzuzeigen in deinem Leben, wo er dich verändern möchte. wo er dich formen möchte. Und das ist wichtig, weil wir sind Weltmeister in dem, dass wir sagen, es ist so alles normal. Mein Vater hat das gemacht, meine Mutter macht das. Da, wo ich herkomme, wird das auch so gemacht. Das ist so, das ist normal. Ja, also das ist wichtig. Wir machen jetzt mal ein paar ganz konkrete Beispiele. Und ich streue es quer mal durch. Also, übermäßiger Umgang mit Internet, Alkohol, whatever, Essen und so weiter. Wenn ich meinen Umgang mit Dingen ohne den Heiligen Geist mache, dann kann eben echt sowas passieren wie, ja, ist doch normal irgendwie. So, also, ich bin aufgewachsen in der Kultur, da wird Apfelwein gebraut, so in Hessen, das ist normal, das gehört dazu. Hey, wir leben hier in der Weinkultur, da ist so, dass Wein konstant getrunken wird oder so. Hey, und jetzt wichtig, richtig hinhören, mir geht es nicht darum zu sagen, Wein ist schlimm, Bier ist schlimm, ich mag Bier sehr gerne. Ja, so. Aber die Frage ist, was für einen Umgang haben wir mit solchen Sachen? Ist es normal, dass du sagst, naja, dann ist es zu viel gewesen, am nächsten Tag habe ich so einen Schädel? Oder ist es das nicht? Also was für einen Umgang habe ich mit Dingen? Wie gehe ich mit Essen um? Nutze ich Essen, um irgendwelche Sachen zu kompensieren? Also es gibt, versteht mich nicht falsch, hier geht es nicht um das Detail Wein, Bier, Essen, irgendwas. Hier geht es darum, dass wir immer in Sachen sind, in Beziehungen sind zu Dingen, mit denen wir haushalten müssen. Die einen sind offensichtlicher, auch offensichtlicher zerstörerisch und die anderen sind eben nicht so offensichtlich, aber sie sind auch zerstörerisch. Okay? Also es ist relativ egal. Und der Punkt ist, wenn du ein Thema in deinem Leben hast und dann wirklich ehrlich zu dir selbst wirst, dann merkst du, ja, nicht so gut, nicht so clever. Ich weiß, das kann mich kaputt machen, das kann mich vielleicht in eine Sucht sogar bringen, das kann mich, kann meine Beziehung kaputt machen. Egal welches Thema, du kannst quer durch Themen gehen. Zum Beispiel Pornografie, auch so ein Thema, wo wir nicht gerne drüber reden, aber was einfach ein Thema ist. Kannst du auch sagen, ja, ist doch voll gesellschaftsrelevant oder ist doch erlaubt in der Gesellschaft. Also weil im Sinne, ich laufe durch die Gegend und überall wird die Werbung mit nackter Haut protegiert und so. Das ist doch normal, wir leben doch in so einer Gesellschaft. Aber wenn du wirklich ehrlich bist, dann weißt du, das zerstört dich. Das macht dich beziehungsunfähig. Wenn du Intimität suchst darin, wirst du sie nicht finden. Es zerstört dich einfach nur. Es gibt dir ein falsches Bild von Sexualität. Und es gibt dir ein falsches Bild von Frauen. Es kann in einer Partnerschaft extrem verletzend sein. Das weiß man alles. Aber was das Problem ist, und weißt du, du kannst weitergehen, Themen, warum denkst du negativ über dich selbst? Oder warum suchst du Fehler bei dem anderen? Oder warum hast du ein Problem mit Vergeben und so? Also versteht mich nicht falsch, es ist eigentlich egal, welches Thema. Aber es ist wichtig, dass wir den Spiegel haben und dass Gott in diese Sache reinkommt, weil der Heilige Geist, er zeigt uns die Dinge auf und wir ticken halt leider ganz oft so, ich rede mich schon halt irgendwie raus, ja. Es ist doch okay, guck mal, ich bin nicht so schlimm wie der da drüben. So. Aber der Heilige Geist ist jemand, der dafür sorgt, dass du sagst, ja, es ist so. Ich baue da Mist, ich nehme das an und ich bringe das vors Kreuz. Weißt du was? Wenn du verstanden hast, dass Gott dich nicht anklagt, Gott ist nicht der Ankläger, der sagt du. Ja? Also lies die Bibel aufmerksam. Gott ist nicht der Ankläger. Der Feind ist der Ankläger. Wenn du verstanden hast, Gott klagt dich nicht an, dann fällt es dir auch leicht, dass du ehrlich sein kannst. Weil er dich nicht anklagt. Und das ist wichtig. Weißt du, David schreibt im Psalm 139, Gott, erforsche mich, erforsche mein Herz, schau, wie ich es meine, prüfe du mich. Zeig du mir, wo ich bin, reflektieren. Also reflektieren, diskutieren, da diese zwei Punkte, ist ein wichtiger Punkt, dass du das mit dem Heiligen Geist tust, aber nicht nur mit dem Heiligen Geist, sondern dass du es auch mit Menschen mit deinen Freunden, mit Zweierschaft, mit deiner Kleingruppe tust. Die Frage, warum ist es? Warum bin ich so? In welchen Situationen passiert das? Was ist da los in diesen Situationen mit mir? Warum ist das so? Ist das ein Umgang mit Stress? So kann ich mit Stress umgehen? Ist das eine Sache, wo ich Druck abbaue? Oder was weiß ich? Ja? Reflektiere das. Prüfe das und du wirst feststellen, es wird ein Muster geben und du wirst feststellen, dass es noch nicht mal zum Beispiel jetzt in Sachen Pornografie mit dem Thema Pornografie zu tun hat, sondern dass was ganz anderes dahinter steht. Aber Pornografie einfach ein Ventil zum Beispiel ist. Also reflektiere es mit dem Heiligen Geist, mit deinen Freunden, mit einer kleinen Gruppe, mit einer Zweierschaft und dann geh zusammen ans Kreuz. Und dann kommt dieses, wir tauschen ein. Das lassen wir und wir holen uns die Zusage, die Gott bekommen hat. Einfach noch ein Tipp für Leute, die verheiratet sind oder in einer Partnerschaft sind. Bekennen. Du kannst solche Sachen auch mit deinem Partner machen, aber es gibt gewisse Themen, die solltest du, glaube ich, nicht mit deinem Partner machen. Ich habe mal jemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe eine Frau kennengelernt und habe ihr gleich beim ersten Date, war es klar, die werde ich heiraten, also habe ich hier einfach mal den ganzen Dreck aus meinem Leben auf den Tisch gelegt. Alles, was ich gedacht, gemacht und was ich gemacht habe. Ja, kannst du machen. Weiß nicht, ob du danach noch glücklich wirst oder so, keine Ahnung. Aber ich würde dir empfehlen, schau, dass du Freunde hast, Freunde, die mit dir gehen, Freundinnen, die mit dir gehen, wo du sagen kannst, ja, hier kann ich blank ziehen. Und diese Person geht mit mir ans Kreuz. Okay, also das ist jetzt der eine Teil, der griechische Teil. Jetzt gehen wir wieder zurück, um hochzukommen. Der zweite Teil, da kommt das Wirken des Geistes mit rein. Natürlich mach dir Gedanken. Natürlich überleg, was sind Exit-Strategien? Was kannst du machen? Gibt ganz viele schlaue Dinge. Machst du handyfreie Zeit oder brauchst eine Internetsperre, baust eine Fastenzeit in Sachen Essen ein oder in Sachen Alkohol ein oder was weiß ich. Alles gute Sachen. Alles auch schlaue Sachen. Aber, mach dich verbindlich, handle, verbindlich machen. Ich nehme meine Freunde, meine Leute mit rein. Wir sind in der Rechenschaft drin. Aber alles das nur als eine Selbstdisziplin, ohne zu sagen, lass dich füllen mit Jesus in diesem Bereich, bringt dir gar nichts. Weil du und ich, wir sind so schlau und wir sind so gewieft, dass wir unsere eigenen auferlegten Sperren immer super selbst umgehen können. So fit sind wir. Aber du musst dich in diesen Punkten von Jesus erneuern lassen. Das ist wieder Römer 12, 2. Lasst euch erneuern. Der Geist Gottes kommt rein. Er füllt dich anders. Du hast rausgefunden, oh, irgendwas ist mit, wie ich mit Druck umgehe oder mit Stress umgehe. Diesen Bereich muss Gott füllen. Diesen Bereich muss der Heilige Geist erfüllen. Lade ihn da rein ein. Und dass er dir zeigt, okay, wie komme ich zur Ruhe? Das muss ich, diese Themen, was rauskommt beim Reflektieren, beim Diskutieren und so weiter, die muss ich mit Jesus beackern. Wie komme ich zur Ruhe? Ja, wie gehe ich mit Stress um? Und so weiter. Die Frage ist, was ist deine Achillesferse? Achillesferse, Sehne. Sehne oder Ferse? Sehne? Sehne, nicht Ferse. Okay, gut. Achillessehne. Also was ist das Thema, wo du merkst, so, ja, da fällt es mir halt einfach schwierig. Und dann heißt es, sei bereit. Wenn, überleg dir mal, es ist Krieg, du weißt ganz genau, morgen um 17 Uhr greift er an, sagst du, um 4:30 gehen wir noch einen Kaffee trinken. Sei bereit. Wenn was kommt, sei bereit. Du weißt, was deine Themen sind. Und hier ist Umkehr und Glaube, die Verbindung ist so, so wichtig. Ich strecke mich aus nach Jesus am Kreuz, habe jemanden dabei und ich tausche Dinge am Kreuz ein. Weißt du, die Bibel sagt, wenn du bekennst, dann wird Gott dir das wegnehmen. Er ist treu und gerecht, er wird dir vergeben und er reinigt dich von dem Bösen. Und dann ist die Frage, okay, und jetzt? Ist jetzt alles anders? Weil es geht ja auch um Veränderung. Vielleicht nicht. Wahrscheinlich sogar nicht. Gott kann Wunder tun, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich kommst du dann in einen Prozess rein, wo du immer wieder das machen musst, weil du vielleicht Themen hast, die du seit 20 Jahren so gelebt hast. Und dann wird es Schritt für Schritt weitergehen. Und ich möchte das erklären noch an der Stiftshütte. Ich habe gesagt, die Stiftshütte ist umrundet mit diesen weißen Leinen, mit diesen Säulen, die 2,5 Meter hoch irgendwie waren. Und das heißt, wenn du reingegangen bist in die Stiftshütte und vor diesem Brandopferaltar standest, dann warst du quasi umrundet von weißen Leinen. Und das heißt, wenn du da drinnen warst, was war die Perspektive Gottes auf dich? Diese weißen Leinen stehen für rein. Ja? War das, dass du... Und du komplett umrundest von weißen Leinen warst. Und warum ist das wichtig? Die Bibel sagt in Jesaja Folgendes. Da heißt es, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Und dann, selbst wenn eure Sünde blutrot sind, sollte doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Wenn ich ans Kreuz gehe und sage, vergib mir, ich kehre um an diesem Punkt, dann ist das mein Status quo. Dann bin ich in den Augen Gottes gerecht. Ich bin rein, schneeweiß wie Wolle. Da ist keine Anklage. Und weißt du, das Wichtige ist, dass wir eben genau diese Sachen in unserem Alltag haben. Weil da haben wir nämlich damit zu tun, dass du siehst, dass du es versagt hast und vielleicht zum x-ten Mal im gleichen Thema. Und was führt das? Führt dazu, dass du schlecht von dir denkst und sagst, ja, wie kann ich nur? Und ich bin ja so und bla bla. Und dann wirst du zum Opfer. Aber Gott hat einen anderen Blick auf dich. Weil für Gott ist, wenn du hingehst und sagst so, hey, ich habe es bekannt und ich kehre da um und ich bete, dass sich was verändert, da hat er eine andere Sicht auf dich als du selbst. Weißt du was? Ich glaube, Gott hat mit Sünde kein Problem. Steiler Satz, weil er hat's gelöst. Du hast ein Problem. Ich habe ein Problem. Er hat's gelöst am Kreuz. Was heißt es für mich im Bild? Ich gehe hin und ich wickel mich ein in diesen weißen Leinen. Ich muss das annehmen für mich und sagen, jetzt weiß ich, ja, deine Gedanken sind gut. Weißt du, was das Interessante ist? Dass dieses Universum super existiert ohne dich und ohne mich. Uns braucht's nicht. Wir sind zweckfreies Sein, so könnte man das nennen. Und das Einzige, was wir für Gott sind, ist, wir sind quasi ein Luxusprodukt für ihn. So, dass er sagt so, hey, den Hans, den möchte ich genau so. Ich will den. So denkt Gott über uns. Mega positiv. Vielleicht musst du dieses einwickeln, weißt du, vielleicht musst du da Sachen für dich formulieren. Vielleicht musst du sagen, hey, Psalm 23, das ist sowas. Das ist für mich ein Einwickeln. In diese geistliche Wahrheit und die göttliche Wahrheit, dass du stark im Wort bist. Also Jesus sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Jesus ist deine Schlüssel, dass wir bei ihm bleiben, in ihm bleiben. Am Ende ist auf diesem Brandaltar nur Asche übrig. Es ist weg. Ich lade euch ein, lasst uns aufstehen, weil mir ist es wirklich ein sauwichtiger Moment gerade. Weil mir geht es nicht darum, findest du das toll, was ich gesagt habe oder nicht, das ist mir gerade relativ egal. Mir geht es darum, dass jeder von uns selbst jetzt kurz innehält und sagt so, Jesus, wo stehen wir? Wo stehst du und wo stehe ich? Und Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Lass uns aufstehen, wenn man aufsteht, ist man immer aktiver, sitzen ist so ein bisschen dieses Entertainment. Ich möchte dich einladen, heute mit mir zu beten, dass Gott dir zeigt, jetzt in diesem Moment, was er mit diesen Bildern der ganzen Stiftshütte, auch dem vom Brandopferaltar, dir heute zeigen möchte. Vater, ich danke dir, dass wenn wir jetzt stehen und unsere Augen schließen und unsere Herzen öffnen, dass du, Heiliger Geist, sprichst. Und jetzt in diesem Moment binde ich jeden Geist der Anklage, ich binde jeden Geist der Religiosität, jeden Geist der Gesetzlichkeit und ich spreche Freiheit aus über diesen Raum und über jeden Einzelnen. Heiliger Geist, zeig du mir jetzt in der Stille, was du mir heute Morgen anbietest und was du machen möchtest in mir. Danke, Vater, dass du mich siehst und dass du weißt, wo ich Lügen glaube, dass du weißt, wo ich hinfalle, dass du weißt, wo ich kämpfe. Und ich bitte dich, dass du jetzt, Heiliger Geist, göttliche Wahrheit in mein Leben sprichst. Danke, Vater, dass du heute Morgen deine Kinder rufst, vielleicht auch zum ersten Mal rufst. Und danke, Jesus, für dieses Wunder, dass du gestorben bist und alles weggenommen hast. Amen.